Ich habe ein türkisches Mädchen, von der ist die Mama gestorben. Und die Berin, die hat gesagt, weißt du, ich war 7. Ich wusste ja gar nicht so richtig, wie fest die Mama krank war. Dann kam die Mama ins Krankenhaus und es kam morgens der Anruf, dass die Mama gestorben ist. Der Vater und die großen Geschwister sind ins Krankenhaus gefahren. Dem kleinen Mädchen hat man das nicht gesagt. Die ist zu Hause geblieben bei der Oma. Die Oma, die auch traurig war, verändert war, die Zähne zusammengebissen hat. Und dann kamen Vater und die Schwester nach Hause und sie haben erstmal geweint. Berin hat nicht geweint, sie wusste ja nicht so richtig warum. Und dann hat der Vater ihr gesagt, die Mama ist gestorben. Dann hat die Berin geweint und sie hat zu mir gesagt, Mechthild, aber ich habe eigentlich nur geweint, weil der Papa mich ins Vertrauen gezogen hat. Weil ich wusste nicht, was tot war. Ja, 7 Jahre alt und sie glauben, das müssen wir doch wissen, aber woher, wenn wir denen es nicht sagen. Und wenn man sich dann so Einzelgeschichten anguckt, dann ist das so furchtbar traurig, dann ist das genauso traurig oder nicht genauso. Wir dürfen das nicht werten, aber es ist anders traurig, wie wenn eine Mama stirbt. Die Eva, die war 7, fast 8 Jahre alt, die Mama lag im Sterben, eine Familie, die ganz viel redet, die Mutter war selber Ärztin gewesen, Schmerzmedizinerin, der Vater Krankenpfleger und die Mutter hat den Kindern, der kleine Bruder war 5, selber gesagt, ich lebe nicht mehr lange, vielleicht noch eine Woche. Das heißt, sie sind ganz offen damit umgegangen. Und die Eva geht die Mama nicht mehr besuchen. Alle anderen Erwachsenen sagen, das ist okay, das ist normal, weil Kinder wollen dann nicht mehr so gerne dahin. Alle Erwachsenen verstehen, warum die Eva nicht mehr hingeht. Jetzt lerne ich Eva kennen, bevor die Mama gestorben ist. Und der kleine Bruder sagt sofort, die Mama, die stirbt. Der kleine Bruder erzählt das Hinz und Kunst. Er erzählt das dem Eismann, da kriegt er eine Kugel Eis mehr. Der erzählt das der Frau beim Hofe an der Kasse, bei uns ist es der Aldi. Ja, überall wird das erzählt, weil der kleine Bruder noch nicht versteht, was das bedeutet. Wenn er begreifen würde, dass die Mama nie mehr wiederkommt, würde er das nicht mehr erzählen. Er merkt jetzt nur, es hat irgendeine Wichtigkeit. Die Eva erzählt das nicht mehr rum. Und die mag es auch gar nicht, dass jemand vorbeikommt. Aber wir setzen uns zusammen am Tisch und ich habe dann gesagt, hat sie schon mal jemand gesehen, der gestorben ist? Und beide Kinder sagen nein. Und ich habe gesagt, also wenn die Mama stirbt, kann das so aussehen, als wäre die Mama eingeschlafen, aber sie schläft nicht. Sie ist dann tot. Und wenn die Mama tot ist, dann schlägt das Herz nicht mehr, das Blut fließt nicht mehr, man wird ganz kalt. Und so ist es, wenn man tot ist. Wenn man tot ist, bekommt man eine Leichenstarre. Wenn ich jetzt schlafe und ihr hebt meine Hand hoch, dann schlabbert das so runter. Aber wenn ich gestorben bin, dann wird das steif und man kann meinen Arm bewegen, aber nur so am Stück. Und wenn die Mama tot ist, dann wird die irgendwann kalt. Und wenn wir so ein Glas Wasser anfassen mit kaltem Wasser, dann ist das kalt. Aber wenn wir das eine Weile festhalten, wird das warm. Wir können auf eine tote Hand unsere warme Hand drauflegen und die wird nicht mehr warm, auch wenn wir die eine Stunde drauf liegen lassen. Und solche Informationen können wir Kindern geben. Und die Kinder sagen nicht, hör auf, sondern die hören einfach erstmal zu, weil die bekommen Sicherheit. Und die Eva bringt mich dann zur Tür und sagt, Mechthild, ich bin so froh, dass du da warst. Weißt du, ich habe gedacht, wenn Mama stirbt, liegt im Bett ein Skelett. Das war der Grund, warum Eva nicht ins Krankenhaus gehen wollte. Und der Papa hat vielleicht gesagt, hast du eine Frage? Und die Eva hat keine Frage gehabt. Vielleicht hat Eva mal irgendwann gesagt, wenn man stirbt, wird man dann echt ein Skelett. Und der Papa hat ja gesagt. Vielleicht war das so. Und bei der Eva habe ich gelernt, es ist so wichtig, dass wir den Kindern Informationen geben, damit die erstmal Fragen stellen können, damit die eine Sicherheit bekommen. Und die Eva hat ihre Mama besucht, die Mama hat noch 10 Tage gelebt und die Eva hat die tote Mama gesehen. Das war traurig, aber es war nicht gruselig. Ein 3-jähriger Junge besucht den Papa im Hospiz mit der Mama und an dem Tag, wo der Papa stirbt, schläft der kleine Leon ein. Sitzt bei der Mama auf dem Schoß und die Mama denkt, das ist vielleicht ein Segen. Und der Vater stirbt und die Mutter sagt, dann lassen wir den Vater jetzt schnell rausholen und der kleine Leon wird wach und der Papa ist nicht mehr da. Und er sagt, wo ist Papa? Und die Mama sagt, Papa ist ein Engel. Und sie hat gedacht, das ist so gut. Und ganz viele haben gedacht, das ist so gut. Und Wochen später fängt der Leon an, wütend zu werden. Er will nicht haben, dass der Papa einfach weg ist und er will nicht haben, dass die Mama einfach weggeht. Und das, was dieser kleine Leon hat, das sind Verlassensängste. Der hat das erlebt. Der hat die Augen aufgehabt, der Papa war da, er schläft ein, wird wieder wach und der Papa ist weg. Und jetzt ist er ein Engel. Und Kindern, denen man sagt, der Papa ist jetzt ein Engel, die nimmt man manchmal auch nicht mit zum Friedhof, weil man denkt, dann werden die in das Grab reingelegt und gleichzeitig sollen die oben sein. Wenn jetzt mein Kind Fragen stellt, was sage ich da? Also nehme ich die lieber gar nicht mit. Es gibt ein Bilderbuch, das heißt Pelle und die Geschichte mit Mia. Und da ist der Pelle, der traurig ist, weil seine Schwester gestorben ist. Und er sagt, er möchte nicht haben, dass die Mia in die Erde reinkommt. Und es kommt eine Nachbarin vorbei und sagt, ich erzähle dir was. Und sie holt einen Handschuh raus. Ich habe gerade von Frau Sargmeister einen bekommen. Sie holt einen Handschuh raus und sagt, pass mal auf, Pelle, ich glaube, dass wir von Gott ein Leben bekommen haben. Ich komme jetzt manchmal in Familien rein, da erzähle ich auch dieses Beispiel, den darf ich gar nicht von Gott erzählen, die wollen davon nichts hören. Dann kann ich auch sagen, ich glaube, wir haben einen Körper bekommen und wir haben ein Leben bekommen. In dem Buch heißt es, wir haben von Gott einen Körper bekommen und wir haben eine Seele bekommen. Und wenn wir entstehen, dann geht unsere Seele in den Körper rein und dann wird der Körper lebendig. Und wir wachsen im Bauch der Mutter ran, wir werden geboren, wir liegen da, wir fangen an zu krabbeln, wir laufen und irgendwann sterben wir. Meistens, wenn wir ganz alt sind oder wenn wir ganz krank sind, manchmal auch, wenn wir ganz klein sind, durch einen Unfall oder andere Umstände. Immer wenn wir sterben, ob wir alt sind oder ob wir jung sind, egal wodurch wir sterben, passiert das Gleiche. Das Leben oder die Seele geht aus dem Körper raus. Und dann hält sie diesen Handschuh und sagt, weißt du, und Pelle, diesen Handschuh, diesen Körper, der leer ist, den können wir in die Erde geben. Und ich sage in den Familien, wenn es da um Verbrennen geht, und dieser Körper, der kann verbrannt werden, weil der ist zu alt zum Leben. Der ist zu krank, um weiterzuleben oder zu verletzt, um weiterzuleben. Die Frage ist, was ist mit dem? Lebt das in meinem Herzen weiter? Lebt das im Herzen und im Himmel? Geht das in eine Energie rein? Wird das wiedergeboren? Oder ist es Quatsch? Und es geht auch in die Erde rein. Aber das ist das, was man dann in die Familie reingeben kann, was man in die Schulklasse reingeben kann, was man die Kinder fragen kann. Wenn das Kind dann sagt, was glaubst du? Dann kann ich sagen, was ich glaube. Und ich muss nicht Rücksicht drauf nehmen, was die Eltern zu Hause erzählen, denn Kinder dürfen die Vielfalt wissen. Und Kinder werden sich meistens an den Eltern orientieren oder an den Erziehern, an den Lehrern, weil die manchmal auch sehr wichtige Personen im Grunde im Leben sind. Vielleicht sollten Sie doch mal mit ihm zum Psychiater gehen. Der Dustin ist 6 Jahre alt, die Oma ist gestorben, der Dustin hat die tote Oma gesehen, der Dustin hat eine Entwicklungsverzögerung, ist im Kindergarten und der Dustin spielt 3 Wochen lang tote Oma. Der hat von Natur aus ein blasses Gesicht, der legt sich auf den Boden, macht sich ganz steif, faltet die Hände, presst den Mund aufeinander und kann das richtig gut nachmachen. Nach 3 Wochen sagt die Erzieherin zu Mutter, vielleicht sollten Sie einen Psychologen aufsuchen, der Dustin spielt schon 3 Wochen tote Oma. Wenn der Dustin nicht die Oma gesehen hätte, sondern ein Haus hätte gebrannt, ich wette, der Dustin hätte 3 Wochen lang Feuerwehr gespielt. Ich wette auch, die Erzieherin hätte nicht gesagt, Mutter, geh mal zum Psychologen hin, der Dustin spielt schon 3 Wochen Feuerwehr. Wieso ist das Ganze immer so gefährlich, wenn der Tod in das Spiel kommt? Ich habe letztens eine Müttergruppe gehabt von Müttern, wo Kinder gestorben sind. Und diese Mutter hat gesagt, dass sie manchmal so tut, als wäre ihr Sohn auf Montage. Der war nämlich auf Montage gewesen, hat einen Herzinfarkt erlitten und ist dann gestorben. Und sie sagt, manchmal, wenn der Schmerz so groß ist, dann tue ich einfach so, als wäre er auf Montage. Der Sohn ist 1,5 Jahre tot und die Freundin haben gesagt, du, geh doch mal zum Arzt hin und lass dir was verschreiben. Das ist doch jetzt nicht mehr richtig. Und dann ist mir der Gedanke gekommen an dem Tisch, wo wir gesessen haben und ich habe gesagt, weißt du was, wir haben zu Hause eine Waage stehen. Eine kleine, die wiegt ganz genau und eine große, die wiegt 2 Kilo weniger. Wir sind 5 Leute in unserem Haushalt. Ich glaube, 5 Leute gehen auf die große Waage drauf, auf die, die weniger wiegt. Wir machen uns unsere Wahrheiten. Ich selber gehe nur auf die kleine drauf, wenn ich mit Sicherheit weiß, ich habe was abgenommen. Ja, dann bin ich ganz stolz drauf. Aber ich gehe auf die große Waage drauf und weiß gleichzeitig, dass ich mich so ein bisschen betuppe. Ich esse deswegen nicht ein Eis mehr, weil ich ja schon weiß, ich muss mal aufpassen. Aber ich mache mir meine Wahrheit daraus. Und genau das macht diese Frau auch. Und ich habe davon bei Facebook geschrieben. Und dann haben ganz viele Leute geschrieben, oh, ich mache das auch. Und wenn der Schmerz manchmal zu groß ist. Und warum soll diese Frau zum Psychiater gehen oder zum Arzt gehen, sich Medikamente verschreiben lassen? Mich schickt wegen meiner Waage auch keiner dahin. Und eigentlich ist es das Gleiche. An Kindern sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Kinder, die sind so fröhlich, die nehmen die Trauer nicht so schwer. Das wird ganz oft gesagt. Das liegt einfach daran, dass die Kinder oft noch nicht begreifen, dass die Mama für immer tot ist. Deswegen sind die nicht so traurig, wie wir das manchmal erwarten. Die Väter, die sind viel trauriger, wenn ihre Frauen gestorben sind, wie die Kinder. Wir haben eine Mini-Trauergruppe, die Kinder sind 5, 6 und 7 Jahre alt, die haben wir neu gegründet. Und diese kleinen Kinder, die sagen jetzt alle nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, auf die Frage hin, wie es ihnen jetzt geht mit Mama und Papa, wo die gestorben sind, ach, da haben wir uns jetzt schon so dran gewöhnt. Und die basteln total gerne Dinge für das Grab. Wir machen so Sterne, die man zusammenfalten kann, die man in einer Schale Wasser aufs Grab stellen kann. Dann entfalten die sich. Wir malen Kerzen. Wir reden über die Mama. Was hast du geerbt? Solche Dinge machen wir. Das machen die ganz gerne mit. Aber es wird eine ganze Weile dauern. Es kann sein, dass sie erst 13 Jahre alt sind, bis sie begreifen, die Mama ist tot. Die Nathalie, die war 8, als die Mama gestorben ist. Und die Nathalie hat sich bei mir gemeldet. Später wieder, da war sie 17. Und sie hat gesagt, ich brauche jetzt Hilfe, ich habe es zwischendurch alleine probiert. Und sie sagt, ich weiß genau, ich war 13, ich stand im Badezimmer und plötzlich habe ich gedacht, du hast keine Mama mehr. Und dann hat sie es plötzlich begriffen und bis dahin hat sie es auch so gemacht, von wegen die Mama kommt wohl schon noch wieder. Das ist so dieser Wunsch, dieses Gefühl, was einfach immer wieder da ist. Und dieses noch nie das erlebt haben, dass jemand wirklich nicht mehr wiederkommt. Und wir können nicht so sein wie Kinder, weil wir ganz andere Lebenserfahrungen gemacht haben. Wir dürfen uns ein Beispiel daran nehmen, indem wir sagen, okay, wir dürfen uns Auszeiten auch gönnen. Und wenn wir wirklich mal nicht dran gedacht haben, dann brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben. Ich frage oft Eltern, die ein Kind verloren haben, erinnerst du dich, wann du das erste Mal gelacht hast danach? Und ganz viele sagen eigentlich schon ganz schnell danach. Und genauso viele sagen aber auch, oh, ich weiß, ich glaube, das war 6 Wochen später. Ich bin wieder arbeiten gegangen und dann war ich so erschrocken über meine Lache und habe gedacht, darfst du wieder lachen? Letztens hat eine Frau gesagt, es ist jetzt bei mir 3 Monate her und ich mag die schwarzen Sachen nicht mehr tragen. Und Mechthild, sag mal, habe ich nicht ein Recht auf glücklich sein? Wann darf ich wieder glücklich sein? Und ich habe gesagt, du, ich finde, du musst noch ein Jahr warten. Und dann war sie empört und dann denke ich immer so, wie gut, dass diese Empörung da ist, weil sie spürt ja in ihrem Bauch, dass das Quatsch ist, was ich sage. Aber das ist das, was andere ihr irgendwie signalisieren und was sie sich selber einredet. Und ich habe gesagt, weißt du, als ich ein Baby gekriegt habe, da war ich sehr glücklich gewesen. Und ich habe mich damals nicht gefragt, wann darf ich als glückliche Mutter das erste Mal ärgerlich sein, wenn mein Kind mir auf die Schulter spuckt. Kennen Sie solche Situationen vielleicht, ja? Wir fragen uns das nicht, wenn wir glücklich sind, wann dürfen wir traurig sein? Aber wenn wir traurig sind, fragen wir uns auf einmal, wann dürfen wir glücklich sein? Und das ist eigentlich Quatsch. Wir dürfen glücklich sein und trotzdem ist die Traurigkeit noch lange nicht weg. Genauso, wenn wir wütend sind, sind wir immer noch glücklich, dass wir Kinder haben, selbst wenn wir über diese Kinder wütend sind. Das sind Marlene und Piet und die spielen am Grab der Mama. Das gehört hier vorne auch dazu. Das wird später Familiengruft irgendwann sein. Und hier vorne liegt die Mama. Und der Vater hat für die Kinder so Schleichtiere geholt, das sind Plastiktiere und dann haben die eine Picknickdecke da, der Vater setzt sich hin, kann ein Buch lesen, kann seinen Kindern zugucken und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, weil man denkt, ja, die Kinder sind da ganz nah bei ihrer Mama am Grab. Das ist ungewöhnlich, das machen nicht viele, das wäre jetzt auch nicht das, was ich allen Eltern vorschlagen würde, aber es ist etwas, was hier vorne einfach passt. Und der Vater von der Marlene hat mir letztens eine Mail geschrieben, der erzählt manchmal Dinge von der Marlene und ich darf das auch vorlesen. Marlene ist jetzt 5,5 Jahre alt, die war 4,5, als die Mama gestorben ist. Und die Marlene hat ihm abends beim Einschlafen gesagt, ich habe einen Traum gehabt, Papa. Die Sonne ist meine Freundin, egal wo ich bin, sie ist immer über mir. Ich habe geträumt, die Sonne hat mich zu sich geholt, sie hat mir alles gegeben, was ich mir wünschte. Zu essen und zu trinken. Und ich konnte spielen. Meistens hat sie ein Segel zwischen ihre Strahlen gespannt, in dem ich schaukeln konnte. Und ich musste gar nichts machen. Sie hat mir Schwung gegeben. Und immer, wenn ich Richtung Erde geschaukelt bin, konnte ich den Papa sehen. Und wenn ich Richtung Himmel geschaukelt bin, die Mama. Und dann freue ich mich, dass die Marlene sowas ihrem Papa erzählt. Ich freue mich, dass Marlene solche Träume hat. Und ich freue mich, dass der Papa mir das erzählt, dass ich das weitererzählen darf. Das sind Gedanken von den Kindern. Und das ist schön, dass wir sowas mitnehmen können, aber wir können nicht sagen, wir werden jetzt genauso, weil das einfach nicht geht. Dafür bist du noch zu klein oder zu behindert, wenn es um den Tod geht. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder im Kopf das behalten, je jünger ein Kind ist oder je stärker eine Behinderung ist, desto wichtiger ist es, begreifen zu lassen, dass ein Mensch gestorben ist. Denn erst, wenn ich es begreife, kann ich traurig sein. Ein Vater ruft mich an, er hat eine schwerst mehrfach behinderte Tochter, die lebt in einer Einrichtung und die Mutter ist gestorben, die Eltern haben jedes Wochenende die Tochter besucht. Und jetzt will die Tochter einfach nicht begreifen, dass die Mutter tot ist. Die Tochter ist blind und schwer geistig behindert, sie kann aber etwas sprechen. Und ich sage zum Vater, hat Ihre Tochter denn die tote Mutter gesehen? Und dann sagt er, um Gottes Willen, nein. Und zur Beerdigung hat er sie auch nicht mitgenommen, weil das Kind ja behindert ist. Und an der Stelle empört mich das einfach, weil ich denke, der Vater, der kann das nicht wissen. Der Vater ist selber traurig, der ist selber überfordert in der Trauer. Aber es empört mich, dass Menschen, die mit behinderten Menschen arbeiten, dass Menschen, die mit Kindern arbeiten, dass Menschen, die mit Schülern arbeiten, dass die nicht darum wissen oder sich dafür weiter fortbilden. Denn wie soll dieses Mädchen erst recht, wo es blind ist, begreifen, dass die Mutter tot ist? Wir können kleinen Kindern und behinderten Menschen mit Worten nicht tot erklären. Es geht nicht. Erklären Sie das einem dreijährigen Kind, was tot ist. Die nicken dann und die verstehen es nicht. Ich kenne einen Jungen, von dem war die Mama AIDS-krank gewesen. Die lag später als Pflegefall fast bewegungslos im Pflegebett. Und wir haben dem kleinen Kerl dann auch gesagt, die Mama ist ganz feste krank. Wir haben über Sterben gesprochen, weil er auch ältere Geschwister hatte. Das hat er sich so angehört. Und es gibt ein Bild an dem Krankenbett, da guckt er ganz traurig. Und da kriegt man wirklich Mitleid, weil man denkt, der arme Kerl, die Mama stirbt. Aber der guckt so traurig, weil der wollte Schokolade haben. Und ich habe gesagt, es gibt keine Schokolade, du hast gerade ein Eis gehabt. Das macht einen dreijährigen Jungen traurig, keine Schokolade zu bekommen. Nicht auf den Spielplatz zu dürfen. Abends ins Bett zu müssen, das macht traurig. Aber zu sagen, es stirbt jemand, das macht die Kinder nicht traurig, weil sie es nicht verstehen. Sie übernehmen höchstens unsere Mimik. Das machen die vielleicht. Und deswegen mitnehmen, begreifen lassen, erklären, Rituale überlegen, mitnehmen. Mein Kind soll nicht traurig sein, das ist oft der Grund einfach dafür. Ich nehme mein Kind aber nicht mit, es soll nicht traurig sein. Mein Kind ist doch noch so klein. Das Kind darf traurig sein. Es ist Aufgabe der Eltern, Kindern Traurigkeit beizubringen. Es ist nicht die Aufgabe, wenn eine Mama stirbt oder eine Lieblingsoma stirbt, dass man dann sagt, Vater, es ist dein Job, einen guten Betreuungsplatz für dein Kind zu finden, damit ihr ohne euer Kind durch die Traurigkeit geht. Kinder beschreiben das manchmal, dass sie sagen, das war wie so eine Glaswand, die war vor mir gewesen und ich habe geschaut. Ich habe gesehen, da spielte sich was ab, aber ich habe nicht verstanden, was, und ich konnte auch nicht eingreifen.